Das heutige Thema, beim heutigen Thema wird es übers Beten gehen. Der Christian hat mir gesagt, dass er schon eine Reihe über das Vaterunser gemacht hat. Und das schließt irgendwie daran an, weil es auch irgendwie darum geht, wie wir aus der Bibel lernen können, richtig und sinnvoll zu beten. Weil ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass das Gebet das Mittel ist, wie man wirklich lebendig im Glauben werden können. Und es herrscht, glaube ich, viel falsche Vorstellungen, sowohl über die Inhalte als auch über die Art und Weise des Gebets. Zum Beispiel wird ganz häufig dieses Gleichnis von der bittenden Witwe meiner Meinung nach falsch ausgelegt. Ihr kennt dieses Gleichnis, diese Witwe, die zu diesem ungerechten Richter hingeht und ihn Tag und Nacht bestürmt, dass er endlich Recht verschafft, aber er will nicht. Aber sie bestürmt und bedrängt ihn, bis er ja endlich Recht schafft. Und das wird oft so ausgelegt, dass wenn man für etwas, was einem wichtig ist, nur lang und hartnäckig genug betet, dass es dann auch in Erfüllung gehen wird. Aber da überliest man etwas. Dieser Witwe geht es um Gerechtigkeit, also um etwas, was im Willen Gottes ist. Und das wird dieser Richter erfüllen. Und im Gleichnis gilt für uns, Jesus will uns auf jeden Fall nahelegen, hartnäckig zu beten. Aber nicht für irgendetwas, was einfach unser Wunsch oder unsere Vorstellung oder unser Bedürfnis ist. Auf dem liegt nicht Heilsgewissheit, wenn wir einen Wunsch haben und dann einfach hartnäckig tagtäglich dafür beten. Wenn wir das zum Beispiel übertragen nicht, auf unsere Kinder, die von uns etwas erbetteln, nehmen wir an, die wollen einen Film anschauen, den wir als schädlich für sie betrachten. Na, wenn sie dort täglich betteln und betteln und betteln, na, hoffentlich geben wir nicht nach. Und wenn wir nachgeben, dann tun wir es nur aus Schwäche. Aber in Gott ist keine Schwäche. Also deshalb, wir haben nicht eine Verheißungsgewissheit, dass allein durch die Intensität des Gebetes der Wunsch in Erfüllung geht. Wir müssen auch für das, um was wir beten, ausrichten nach dem, was uns die Bibel lehrt, für was wir beten sollen. Und ich glaube, beim Gebet geht es viel mehr darum, oder geht es nicht so sehr in erster Linie darum, dass wir Gott unserem Willen praktisch vorbringen, sondern vielmehr darum, dass wir den Willen Gottes in uns hineinbringen im Gebet und dass wir bereit wären, den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist vielmehr der Fokus und der Sinn vom Gebet. Ich möchte dazu nur ein paar Beispiele vorlesen. Also die Königin Esther wurde ja gerade behandelt, zumindest in der Kinderstunde. Und da möchte ich zum Beispiel vorlesen in Kapitel 4, 11. Ihr kennt den Kontext, also der König, der persische König hat praktisch dieses Programm erlassen auf Rat von Haman, dass alle Juden getötet werden sollen. Zu dieser Zeit ist durch ein Geschick die Königin Esther eine Jüdin zur Königin geworden. Allerdings haben damals Sitten geherrscht, dass die Königin, die Frau, nicht einfach zum König kommen konnte, wann sie wollte, sondern es durfte sie eigentlich nur der König rufen, dass sie zu ihm kommt. Und wenn jemand selber das Recht für sich herausgenommen hat, einfach vor ihm zu erscheinen, dann wäre er eigentlich des Todes schuldig geworden, außer der König hat ihm Gnade erwiesen. Und zu dieser Zeit kommt jetzt der Mordechai, der Onkel von der Esther, erklärt ihr, was gerade für ein Programm läuft und sagt ihr, schau, du bist Königin geworden jetzt gerade, um jetzt für dein Volk einzugreifen. Wenn du es jetzt nicht tust, dann wird Gott jemand anders erwecken, um sein Volk zu retten, aber dir wird es nicht zum Heil werden. Die Esther erschrickt vor dieser großen Herausforderung, jetzt einfach so unaufgefordert vor dem König zu schreiten. Und in dieser Situation beginnt sie zu beten oder beginnt sie folgendermaßen zu handeln. Also die Esther hat dann zu Mordechai gesagt, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Weib, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, Der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hat. Da sieht man, die Esther hat jetzt gemerkt, was der Wille Gottes für sie ist. Fleischlich hat sie sich gesträubt dagegen, weil diese Herausforderung zu groß für sie war. Aber dann beginnt sie durch Fasten und Gebet sich bereit zu machen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Ganz eine ähnliche Situation erleben wir vom Wesen her und mit noch größerer Intensität, als Jesus in Gethsemane ist und die ganze Last des Leidens spürte, vor ihm liegt. Und wo er irgendwie von Gott möchte, dass diese Last ihm abgenommen wird. Und er beginnt zu beten, Blut zu schwitzen, mit dieser Bitte, bis er sich durchgerungen hat und gesagt hat: Herr, dein Wille geschehe. Nicht wie, wie soll es geschehen, sondern dein Wille geschehe. Und erst als er sich bis zu diesem Punkt durchgerungen hat, danach ist er bereit, steht auf und geht dann dem Leiden der Passion entgegen. Und da merken wir, Jesus versucht nicht mit dem Gebet, Gott seinen Willen aufzudrängen, sondern er will sich bereit machen, den Willen Gottes zu erfüllen. Deswegen ist es, glaube ich, etwas ganz Zentrales, dass wir wirklich lernen, unsere Gebete dann auch auszurichten nach dem, was Gott will. Wenn wir nur mit unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen vor Gott treten, riskieren wir eine große Zeitverschwendung und zusätzlich nur, dass wir Gott auf die Nerven gehen. So wie unser Kind auf die Nerven geht, das dauernd für etwas bettelt, was wir ihm nicht geben wollen, weil wir es nicht als gut empfinden. Ich glaube, diese Analogie ist durchaus berechtigt, um sich vorzustellen, wie lästig wir sein können, wenn wir mit manchen Wünschen Gott permanent bedrängen. Um ein Gebet zum Beispiel auch zu lernen, das nach Gottes Willen ist und deswegen eine gewisse Verheißungsgewissheit hat, können wir uns jetzt ein Gebet des Paulus anschauen. Und zwar würde ich gerne das Gebet des Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, 15 bis 23, durchlesen. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, hörte ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also dieser ganze Brief beginnt nach der üblichen Anrede des Paulus mit einem Lob Gottes, wo er Gott lobt für die ganze Fülle, die sie als Christen erhalten, wo er Gott lobt dafür, dass er vor Grundlegung der Welt sie auserwählt hat, um in der Zeit die Herrlichkeit Christi erkennen zu können und für die Ewigkeit bereitet zu werden. Und nachdem er Gott gelobt hat, beginnt er dann sein Gebet mit einem Dank. Er dankt dafür, dass Gott dort in Ephesus Christen erreicht hat. Wenn wir denken, mit wie viel Mühe Paulus mehrere Jahre in Ephesus gewirkt hat, unter größten Anfechtungen, Verfolgungen und Leid, dann könnte man denken, er betrachtet es als sein Werk, diese entstandene Gemeinde in Ephesus. Aber aus diesem Dank hören wir raus, er dankt Gott dafür, dass Gott dort gewirkt hat, um diese Menschen zu erreichen und ihnen die Herrlichkeit Gottes zu zeigen und das ihnen neue Menschen zu machen. Also er dankt Gott dafür und er beginnt mit diesem Dank. Und so beginnt er eigentlich für alle Gemeinden, die er gegründet hat, einmal zuerst Gott zu danken, dass er gewirkt hat und dass er neues Leben, dass er aus Tod neues Leben geschaffen hat, aus toten Menschen, aus in Sünde gefangenen Menschen neue Menschen geschaffen hat. Und ich denke, wenn Paulus so intensiv dafür dankt, dann sind wir auch gut beraten, wenn wir regelmäßig auch dafür danken, was Gott schon gewirkt hat, in uns, an unserem Nächsten, an anderen Orten in Südtirol. Weil es ist letztendlich ein außerordentliches Eingreifen Gottes, wenn irgendwo ein Mensch gefunden wurde und vor Gott gestellt wurde. Und nachdem er so dankt, beginnt der Paulus mit drei großen Bitten. Diese Bitten sind, und die werden wir jetzt einzeln behandeln, einmal, dass ihr den Geist der Weisheit und der Offenbarung erhält, der euch ihn erkennen lasst. Also die erste Bitte geht darum, dass wir den Geist Gottes kriegen, um überhaupt Gott tiefer erkennen zu können. Die zweite Bitte geht darum, dass wir dann zusätzlich auch noch erkennen, was für eine Hoffnung wir haben, was auf uns in der Ewigkeit wartet. Und die dritte Bitte geht darum, dass wir erkennen, welche Kraft, welche gewaltige Kraft in uns eigentlich wirksam ist. Es ist dieselbe Kraft, die Christus vom Tode auferweckt hat und zum Herr über alles gemacht hat. Das ist die Kraft, die in einem Christen wirkt. Wenn Paulus dafür bittet, dass über das Erkenntnis geschenkt wird, heißt es, dass diese Christen, für die er schon dankt, wahrscheinlich noch nicht zur vollen Reife der Erkenntnis gekommen sind, sondern eine Anfangserkenntnis begonnen hat. Und er bittet jetzt darum, dass diese beginnende Erkenntnis reifer und tiefer wird, damit wir wirklich zur Fülle heranwachsen können. Also wenden wir uns der ersten Bitte zu. Diese Bitte, dass Gott den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit wir ihn besser erkennen können. Das heißt, die Erkenntnis Gottes kann nicht in erster Linie durch eigenes Studium und Suchen erworben werden, weil Gott der Verborgene ist. Der Mensch kann von sich aus Gott nicht tiefer erkennen. Es sind ihm Schranken gesetzt in seinem Erkennen. Und deswegen müssen wir bitten um diesen Geist der Offenbarung, der allein unsere Augen öffnen kann, um Gott zu erkennen. Gott erkennen geschieht nur durch Offenbarung. Wenn Gott sich öffnet, wenn der Verborgene unseren Augen die Decke wegzieht und wenn Gott aus dem Verborgenen hervortritt und uns etwas von ihm erkennen lässt. Als Beispiel kennen wir oder diese Bitte des Mose. Dem Mose war der Auftrag des Volkes, durch die Wüste ins verheißene Land zu führen, zu schwer. Und er hat gesagt, Herr, auch wenn du ins Vorausgehst, lass mich bitte die erkennen, lass mich den erkennen, der uns vorausgeht, damit ich befähigt wäre, diese Aufgabe überhaupt zu erfüllen. Das ist eigentlich diese Bitte. Herr, lass mich die erkennen. Und Gott erhört diese Bitte. Allerdings gibt er Vorsichtsmaßnahmen. Er offenbart sich nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, weil es würde den Mose sofort zu Tode bringen. Sondern er sagt, verstecke dich da und ich gehe dir vorüber, ich halte meine Hand vor und erst wenn ich vorbeigegangen bin, darfst du mir nachschauen. Er gibt also eine dosierte Erkenntnis, die aber völlig ausreicht, um etwas von der Herrlichkeit Gottes zu ahnen oder so viel von der Herrlichkeit Gottes zu ahnen, dass man weiß, wenn dieser Gott bei mir ist, dann werde ich jeden Auftrag erfüllen können. Und wenn er nur so über meine Kräfte hinausgeht, weil ich vertraue nicht mehr mir, sondern ich vertraue diesem gewaltigen Gott, der sich mir ein bisschen offenbart hat, der wird mir helfen, alles zu Ende zu bringen, zu was er mich beauftragt hat. Deswegen, wenn wir wirklich ein Bedürfnis haben, Gott tiefer kennen zu wollen, dann müssen wir dafür beten. Diese Bitte ist eine ganz, ganz dringende Bitte, dass uns Gott tiefere Erkenntnis von ihm schenkt. Und erst wenn wir das wirklich ernsthaft und dauerhaft und mit der gleichen Hartnäckigkeit beten, wie diese Witwe um Gerechtigkeit gebeten hat, das wäre ein Gebet, das wir mit dieser Hartnäckigkeit beten können, dass uns Gott tiefere Erkenntnis schenkt. Weil wenn er uns tiefere Erkenntnis schenkt, dann wird sich unser Leben verwandeln. Dann werden Nichtigkeiten, die sich in unserem Leben eingenistet haben, verschwinden. Dann werden wir auch viel stärker den sündhaften Neigungen, die wir haben, entgegentreten können. Weil uns etwas anderes zieht, weil uns eine Sehnsucht nach Gott treibt und zieht. Wenn wir nur ahnen, wie schön er ist, dann müssen wir uns nicht mehr zwingen, in seine Nähe zu treten, sondern dann wächst eine Sehnsucht, die uns treiben wird. Deswegen ist das eine ganz zentrale Bitte. Und wenn wir das bitten um den Geist der Offenbarung, dann dürfen wir natürlich nicht träge nur warten, sondern dann ist natürlich die Schrift der ideale Ort, um die Herrlichkeit Gottes dann auch entdecken zu können. Dann müssen wir uns auch in die Schrift vertiefen, um dann zu erwarten, dass uns Gott durch die Schrift seine Herrlichkeit offenbart. Und seinen Jüngern hat er sich ja offenbart. Einmal auf eine unverhüllte Art und Weise, wenn wir an den Berg der Verklärung denken, wo sich Gott wirklich in seiner ganzen Herrlichkeit den drei Jüngern, die er mitgenommen hat, offenbart hat. Aber ganz oft sehen wir auch seine Herrlichkeit in einer verhüllten Art und Weise, einfach so, wie er in seiner Zeit des Menschseins gehandelt hat. Und eine Szene, die für mich einfach wunderschön ist, wo man seine Herrlichkeit sieht, ist diese Stelle in Johannes 8, wo es um die Ehebrecherin geht. Ihr kennt diese Situation, oder? Die Ältesten und Pharisäer wollen Jesus, sie sind in einer Phase, wo sie Jesus schon beschlossen haben, umzubringen. Und sie wollen ihn jetzt eine Falle stellen. Sie bringen, er lehrt gerade im Tempel, und sie bringen jetzt eine Ehebrecherin, die sie auf frischer Tat ertappt haben, vor ihn hin. Und fragen ihn, Herr, was sollen wir mit der tun? Wir haben sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Die Falle besteht darin, dass das Gesetz des Mose hätte auf Ehebruch die Steinigung verlangt. Also jemand, der Ehe bricht, müsste gesteinigt werden. Allerdings waren die Juden ja nicht mehr ein eigener Staat, sondern die Römer haben die Juden erobert und es hat das römische Recht gegolten und das römische Recht hat den Juden verboten, die Todesstrafe auszuüben. Jetzt haben sie also Jesus eine Frage gestellt, wo sie ihm, wie die Antwort auch ausgefallen wäre, sagen hätten können, du kannst nicht der Messias sein, weil du hältst dich nicht an das Gesetz des Mose, wenn er gesagt hätte, steinigt sie nicht. Umgekehrt, wenn er gesagt hätte, ja, steinigt sie, dann hätten sie ihn vor die Römer klagen können und sagen, er tut zum Aufruhr aufwiegeln und will, dass wir die römischen Gesetze brechen. Wir sehen da also eine Situation des äußersten Verfalls und der Niedertracht. Einmal sehen wir, dass die Sitten im Volk Gottes damals schlimm waren, wenn da einfach Ehebruch stattgefunden hat. Noch viel niedriger ist, wenn Menschen jetzt, die im Namen der Religiosität das ausnutzen, um diese Frau in diese peinliche Situation zu bringen. Also das ist noch viel schäbiger, wie diese selbstgerechten Leute diese Frau da hinzerren, vor Jesus hinzerren, um ihm eine Falle zu stellen. Was für eine Niedertracht und Schäbigkeit bündelt sich da? Und wir sehen das an der Reaktion Jesu. Er schaut auf den Boden und schreibt in den Sand hinein. Also er scheint wirklich angewidert zu sein von dieser grauenhaften Situation. Aber jetzt sehen wir, wie herrlich Jesus da jetzt agiert. Er sagt, wer von euch den ersten Stein, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er ändert jetzt die Situation völlig. Die ganzen Selbstgerechten, die mit dem Finger auf sie gezeigt haben, einer nach dem anderen muss den Stein fallen lassen und müssen selber mit gesenktem Kopf weggehen. Und danach kommt eine wunderschöne Situation. Er schaut zu der Frau auf und sagt, Frau, hat die niemand verurteilt? Und dann sagt sie, nein, sind alle weggegangen. Und dann sagt er zu ihr, ich verurteile die nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Da merkt man, oder, davor war eine Situation der äußersten Schäbigkeit, des Verfalls, der Sündhaftigkeit, eine grauenhafte Situation. Und durch sein Wirken ändert es Jesus völlig. Und diese Frau, ich bin mir sicher, nachdem der Jesus in die Augen geschaut hat und nachdem er diese Worte zu ihr gesprochen hat, nachdem sie die Herrlichkeit in den Menschen gesehen hat, wird sie ein anderes Leben führen. Weil sie eben gesehen hat, wie Gott ist. Und nicht, dass Jesus die Sünde kleinreden würde. Also Ehebruch ist Ehebruch und gehört gesteinigt. Aber er spricht sie frei, weil er ja diese Last auf sich nimmt. Er sagt, ich gehe ja für die ans Kreuz. Ich kann sagen, ich verurteile die nicht, weil ich die Strafe auf mich nehmen werde. Ich werde deine Strafe, die du verdienst für deinen Ehebruch, die werde ich in wenigen Tagen auf mich nehmen. Und du geh deswegen frei, aber sündige jetzt nicht mehr. Und ich bin mir sicher, die Frau hat ein neues Leben begonnen. Aber aus Sehnsucht, jetzt diesem Mensch nachzufolgen, diesem Gott nachzufolgen, der sich so gnädig an ihr erwiesen hat. Also generell nochmal zusammenzufassen diesen Punkt. Das Erkennen der Herrlichkeit Gottes führt uns dazu, ein reiferes Christenleben zu führen. Also muss es unser zentrales Bitten sein und wirklich auch ein Ringen und Suchen in der Schrift nach der Herrlichkeit Gottes, den wir vor allem in der Herrlichkeit Christi finden werden. Die zweite Bitte ist dann jene, dass er euch erleuchtete Augen des Herzens gebe, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wenn jetzt jemand beginnt, Christus nachzufolgen, dann ist das nicht nur ein Weg, der auf Rosen gebettet ist, ein Weg, wo die Rosenblätter gestreut sind und wo man nur locker dahin wandeln kann. Ich glaube, die ersten Christen haben das noch viel mehr gemerkt als wir. Sondern es ist ein harter, steiniger Weg mit vielen Verfolgungen, Anfeindungen. Und auf diesem Weg kann man letztendlich alles verlieren. Alles. Seinen Wohlstand, seine Gesundheit, seine Lieben, das eigene Leben, alles. Und deswegen, weil überhaupt die ersten Christen wirklich mit diesen Herausforderungen konfrontiert werden und im Grunde Christen zu allen Zeiten mit dem konfrontiert werden können, es gibt heute in vielen Orten Menschen, die alles beim Verlieren sein. Und wir wissen nicht, wie lange wir noch in so ruhigen Zeiten sind. Und weil das so große Herausforderungen haben kann, betet auch Paulus dafür, dass sie erkennen, was für eine Herrlichkeit auf sie danach wartet. Wie reiches Erbe im Jenseits ist, das Gott den Christen bereitet hat. Denn wenn wir wissen, was danach auf uns wartet, in Ewigkeit, dann ertragt man Leid in dieser kurzen Zeitspanne, die wir hier leben, viel leichter. Also wir brauchen diese Perspektive ins Jenseits und auf das, was danach kommt, um das jetzt viel leichter ertragen zu können, überhaupt dann, wenn die Widerwärtigkeiten beginnen im Leben. Und deswegen bittet er Paulus auch ganz intensiv darum, dass die Christen das erkennen mögen, wie groß das Erbe ist, was er uns bereitet hat. Und dadurch werden wir auch, denke ich, viele Dinge, an die wir uns jetzt festkrallen im Diesseits, loslassen. Weil es ist wirklich ganz ein schlechter Tausch, wenn wir kleine Vergnüglichkeiten im Diesseits mehr lieben als die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Wenn wir jetzige Vermeidung von Leiden oder Freuden eintauschen gegen eine Ewigkeit in der Gottesferne, das muss grauenhaft sein, oder? Eine Ewigkeit in der Gottesferne verbringen zu müssen, weil wir jetzt unsere Sachen nicht loslassen können. Und deswegen bittet Paulus hier um eine vertiefte Erkenntnis. Das, was einmal auf uns warten wird. Und die dritte Bitte ist dann noch jene, wo er eben darum bittet, zu erkennen, wie überschwänglich groß die Kraft an uns ist, die begonnen haben zu glauben. Das ist ein recht komplizierter Satz, aber letztendlich geht es darauf hinaus, dass wir erkennen, mit welcher Kraftwirkung Gott eigentlich an den Gläubigen wirkt oder wirken will. Es ist dieselbe ewige Kraft Gottes, die aus dem Toten, also aus Christus, der den toten Christus auferweckt hat und ihn in den Himmel hinaufgebracht hat. Letztendlich will er mit der gleichen Kraft an uns wirken. Menschen, die oft tot und gebunden in Sünden sein, will er lebendig machen und so lebendig, dass sie Gott wirklich dienen können und einmal in der Ewigkeit bei Christus sein können und mit Christus sogar mitregieren können. Das sind Perspektiven, die uns oft zu groß sind. Das begreift man ja nicht vor lauter groß diese Verheißungen eigentlich sind. Also es geht darum, dass wir auch diese Kraft auch wirklich begreifen und erfassen, damit sie in uns lebendig werden kann. Damit wir nicht so ein durchschnittliches Christenleben dahin plätschern, sondern damit wir wirklich ein lebendiges Christenleben führen können. Diese Kraft wird uns aber nicht in einer Art und Weise gegeben, dass wir uns kraftstrotzend fühlen, als ob wir alles zerreißen könnten, sondern diese Kraft wird uns in Schwachheit gegeben. Also während wir nichts von dieser Kraft spüren, so schreibt es der Paulus, im Gegenteil, der Paulus hat gelitten unter Zuständen und hat gebeten, dass ihm diese Stachel weggenommen werden, weil er sich so elend und schwach gefühlt hat. Aber Gott hat gesagt, nein, das brauchst du, weil ich kann nur in dem Schwachen meine Kraft entfalten. Damit die Kraft nie vom Menschen selber kommt, sondern dass immer ganz klar ist, diese Kraft in dir wirkt, ist Gottes Kraft und nicht deine menschliche Kraft. Deswegen, die Kraft Gottes kommt nie mit äußerem Triumphalismus oder so zu Wege, sondern immer in Demut und Wissen, dass wir ganz schwache Gefäße sein, die Gott aber benutzen kann, um eine außerordentliche Kraft darin wirken zu lassen. Ich möchte jetzt nur ein kleines Beispiel bringen, das mich immer wieder fast zu Tränen rührt, wie ein Mensch in äußerer Schwachheit trotzdem eine große Machtentfaltung bringen hat können. Es ist kein spektakuläres Beispiel, aber trotzdem ein ganz schönes. Und zwar geht es um den Hans Scholl, viele kennen ihn vielleicht von euch, das ist einer der Gebrüder Scholl, die die Weiße Rose gegründet haben, die im Widerstand zum Nationalsozialismus gewesen sind. Und die kurze Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, hat in Polen gespielt, er war Wehrmachtssoldat, Mediziner dort eingesetzt und hat ein Ereignis in Polen dort drüben gehabt. Das möchte ich ganz kurz. Ui, ui, ui. Sie hatten also diese Soldaten, wo der Hans Scholl dabei war, sie hatten während des Transports an einer polnischen Station einige Minuten Aufenthalt gehabt. Am Bahndamm sah er Frauen und junge Mädchen gebückt, die mit Eisenhacken in den Händen schwere Männerarbeit taten. Sie trugen den gelben Zionsstern an der Brust. Hans schwang sich aus dem Fenster seines Wagens und ging auf die Frauen zu. Die erste in der Reihe war ein junges, abgezehrtes Mädchen mit schmalen Händen und einem intelligenten, schönen Gesicht, in dem eine große Trauer stand. Hatte er denn nichts bei sich, das er ihr schenken konnte? Da fiel ihm seine eiserne Ration ein Gemisch von Schokolade, Rosinen und Nüssen, und er steckte es ihr zu. Das Mädchen warf es ihm mit einer gehetzten Gebärde vor die Füße. Er hob es auf, lächelte ihr ins Gesicht und sagte, es rührt mir allen wieder der Geschichte, muss ich sagen, ich hätte ihnen so gerne eine kleine Freude gemacht. Dann bückte er sich, pflückte eine Marguerite und legte sie mit einem Päckchen zu ihren Füßen nieder. Aber schon rollte der Zug an und mit ein paar langen Sätzen sprang Hans auf. Vom Fenster aus sah er, dass das Mädchen dastand und dem Zug nachblickte, die weiße Marguerite im Haar. Das ist eigentlich keine äußerliche Situation, wo viel bewirkt worden ist. Und trotzdem zeigt es etwas, der Hans Scholl war Christ, zeigt es etwas von dieser Kraft Gottes, die aus scheußlichen Situationen Leben entstehen lassen kann. Dieses verbitterte Mädchen, das so gelitten hat, das kost hat die Deutschen wahrscheinlich, das sie so erniedrigen. Durch diese Geste hat er geschafft, Leben in sie einzubringen. Er hat einen Blick wieder nach oben gerichtet in ihr und was weiß nie, was alles in dem Herz dann losgegangen ist, dass das Mädchen, das davor die Ration genommen hat und auf den Boden geschmissen hat, aufgestanden ist und die Marguerite ins Haar gesteckt hat. Das ist für mich ein Zeichen, wie aus Tod Leben entstehen kann. Und die Kraft Gottes will genau das bewirken. Die will bewirken, dass in einem toten Umfeld Leben entsteht. Und Leben ist immer verbunden mit Liebe, mit Freude, mit Zuneigung zum Nächsten. Wie gut dienen wir auch, wenn wir deswegen darum bitten, dass wir auch diese Kraft erfahren, die uns Gott geben will. Weil er will uns täglich ausreichend Kraft geben, um in unserem Umfeld wirken zu können nach seinem Sinn. Und er will uns auch ausreichend Kraft geben, um wirklich neue Menschen zu werden. Im Epheser 4, 17,32 bringt Paulus einen Vergleich vom alten und vom neuen Menschen. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also da stellt der Paulus praktisch zwei Lebensweisen gegenüber. Die natürliche Lebensweise, wie sie ein Mensch hat vor der Erlösung. Und dann sagt er, zieht diesen Menschen aus und zieht den neuen Menschen an, der Christus ist, damit Christus in euch leben kann. Aber dieses Ereignis ist ein Ereignis, das wir nicht dienen können, sondern das ist verbunden mit dieser Bitte um die Kraft Christi. Nur wenn die Kraft Christi in uns wirkt, können wir das Alte lassen und das Neue leben. Was würde Christus uns sagen, was würde Jesus uns sagen, wenn wir ihm sagen würden, dass wir ihn, wenn wir ihn bekennen würden, dass wir ihn zu wenig kennen und deshalb unsere Liebe oft klein ist? Wenn wir uns bekennen, dass das Erbe, das auf uns wartet, uns eigentlich nicht ganz bekannt ist und wir nicht die ganzen Ausmaße davon erfassen, von dem allem, was einmal auf uns in Ewigkeit wartet. Und wenn wir ihm bekennen, dass die Kraft, mit der wir ihn an uns wirken lassen, oft ganz gering ist, weil wir uns verweigern der Kraft und lieber selber das eigene Leben weiterführen. Ich glaube, er würde uns antworten, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und deswegen glaube ich, sind diese Bitten, die uns Paulus da sagt, diese Bitte um eine tiefere Erkenntnis Gottes, um tiefere Erkenntnis der Herrlichkeit, die auf uns wartet, und um eine größere Entfaltung der Kraft Gottes in unserem Leben, ganz zentral. Und wir sind gut beraten, wenn wir wirklich diese drei Bitten durchlesen und regelmäßig in unsere Bitten und Fürbitten, auch für die anderen, nicht nur für uns, sondern auch für die ganzen Gemeinden, für die Gemeinde, für die Geschwister in anderen Gemeinden, wirklich regelmäßig bitten. Ich glaube, da kann eine andere Qualität von geistlichem Leben sich bei uns dann entfalten. Amen.